Antipädagogik.
Der Podcast. Und da sind wir dann auch schon wieder. Leute, es wird endlich Frühling. Ich hoffe bei euch auch. Ich freue mich schon so darauf, weil ich es einfach liebe, wenn alles in diesem frischen Grün blüht. Also hier ist es gerade etwas frühlingshaft, nachdem wir gefühlt die letzten Tage eher Herbst hatten. Mir ist dabei noch was aufgefallen. Und zwar wird der Garten jetzt endlich für viele Kinder wieder spannender und auch für viele KollegInnen. Und mal ganz ehrlich, wir könnten ihn ja das ganze Jahr nutzen. Aber irgendwie macht's der Frühling leichter. Vielleicht, weil niemand mehr 3 Lagen Thermounterwäsche anziehen muss. Vielleicht könnt ihr mir mal auf Instagram schreiben, wie das bei euch so ist. Ist der Garten eher das ganze Jahr in der Nutzung, also richtig in der Nutzung, nicht mal nur rausgehen? Oder ist es doch eher der Saisonbetrieb? Ich bin da echt neugierig, weil ich weiß, da scheiden sich die Geister. Und damit herzlich willkommen bei Antipädagogik, meinem kleinen Podcast mit dem Kaffeefleck. Mein Name ist Sandra und hier beschäftigen wir uns mit verschiedenen pädagogischen Themen und auch einfach dem Menschsein. Wir möchten Muster sichtbar machen und auch verständlich, Ideale hinterfragen und uns so den nächsten Tag vielleicht auch ein bisschen leichter machen. Und vielleicht kennt ihr das ja auch. Man startet so in den Tag und merkt schon kaum, dass man die hübschen Äuglein so richtig aufgemacht hat, dass alle irgendwas von einem wollen. So noch bevor man richtig wach ist, liegen hier die Erwartungen im Raum. Manche klar ausgesprochen, vielleicht sogar sehr deutlich formuliert, die meisten jedoch nicht. In den letzten Wochen war ich mit verschiedenen Menschen im Austausch, auch wegen der letzten Folge zum Thema Überlastung im System. Und es kam immer dasselbe Wort irgendwann auf. Erwartungen. Wie schwer es ist, Erwartungen zu erkennen, wie schnell man sich unter Druck gesetzt fühlt und auch, wie oft man im Nachhinein erst merkt, dass man hier ganz ohne zu überprüfen mitgespielt hat. Ganz unabhängig davon, ob es einem gut dabei ging oder nicht. Grundsätzlich sind Erwartungen überall, wo wir im Kontakt zu anderen sind. Nur selten sind wir uns diesen allerdings wirklich bewusst. Und das macht die Sache so tricky. Und deswegen wollen wir da heute mal hinschauen. Wenn wir über Erwartungen sprechen, meinen wir damit innere Drehbücher. Also unsere Vorstellungen darüber, wie etwas laufen soll oder kann. Wie Menschen auf uns oder eine Situation reagieren sollten. Zum Beispiel erwarten wir, dass der Bäcker freundlich zu uns ist. Und sind dann getroffen, weil er einmal kurz angebunden ist. Wir haben einfach ein Konzept im Kopf, wie Situationen eigentlich laufen sollten. Deswegen reagieren wir auch auf neue Situationen mit Unsicherheit oder sind aufgeregt. Wir Menschen sind Predictive Beings. Das bedeutet, unser Gehirn arbeitet mit Vorhersagemodellen. Sprich, also inneren Erwartungen oder Vorstellungen darüber, wie etwas ablaufen wird. Wenn wir allerdings keine Vorlage haben, entsteht ein Vorhersagefehler, Prediction Error. Körperlich fühlt sich das dann an wie Unsicherheit, leichte Alarmbereitschaft, Aufgeregtsein oder Unruhe. Neuropsychologisch hingegen ist unser Gehirn ja ständig versucht, Energie zu sparen. Vorhersagen, einschätzen gleich Energie sparen. Wir wissen, was zu tun ist. Und vielleicht erinnert ihr euch auch an die Polyvagal-Theorie. Dort heißt es, Sicherheit entsteht durch Vorhersehbarkeit. Wenn jetzt etwas neu ist, fehlt eben diese. Und unser System geht in erhöhte Wachsamkeit. Unbekannt ist, heißt also mehr Energieverbrauch und Stress, weil wir eben nicht wissen, was uns erwartet, was passiert. Und es setzt auch unser Selbstmonitoring ein. Wie wirke ich gerade? Was soll ich sagen? Mache ich jetzt alles richtig? Diese Konzepte entstehen allerdings nicht zufällig. Sie kommen aus unseren Biografien, aus Rollen, die wir gelernt oder auch vorgelebt bekommen haben und auch aus den Erfahrungen, die wir bisher in unserem Leben gemacht haben. In der Psychologie spricht man von implizierten Schemata, also von inneren Mustern, die unser Verhalten steuern, ohne dass wir sie bewusst abrufen. Bevor wir jetzt noch etwas tiefer eintauchen, möchte ich einmal kurz Begriffe sauber sortieren. Und zwar Erwartung, Bedürfnis, Forderung und Hoffnung. Denn vieles, was wir im Alltag als Erwartung bezeichnen, ist eigentlich was anderes. Eine Erwartung ist eine innere Vorstellung davon, wie etwas laufen soll, daher die Metapher ein Drehbuch im Kopf haben. Dieses Skript haben wir ganz ohne es zu merken. Ein Bedürfnis ist etwas ganz anderes. Bedürfnisse sind in erster Linie grundlegende körperliche oder emotionale Anliegen, zum Beispiel Ruhe, Orientierung, Nähe oder auch Klarheit. Bedürfnisse sind nicht verhandelbar, auch wenn sie nicht immer sofort erfüllt werden müssen. Eine Forderung hingegen ist eine Erwartung mit Druck. Sie kommt mit einem Du musst und lässt nur ganz wenig Spielraum für den Gegenüber, etwas anders zu machen oder einen anderen Standpunkt zu haben. Meistens erzeugt das sofort Spannungen. Und dann gibt's da noch die Hoffnung. Hoffnungen sind weicher, manchmal aber viel größer. Dennoch lassen sie Raum für Abweichungen. Sie sagen, ich wünsche mir das, aber ich weiß, dass es auch anders kommen kann. Häufig bleiben Hoffnungen auch bei uns und sie können uns durch sehr schwere Zeiten helfen. Doch zurück zu den Erwartungen. Warum sind sie denn nun so mächtig? Einfach, weil sie unser Verhalten steuern. Und zwar lange bevor wir aktiv etwas sagen. Durch sie wird eingefärbt, wie wir Situationen wahrnehmen und sogar, wie wir sie deuten. Vielleicht war der Bäcker gar nicht kurz angebunden, sondern freundlich wie immer. Wir hätten ihm aber nur gerne erzählt, dass die Oma sich so sehr über den Kuchen letztens gefreut hatte. Und dann kam es nicht dazu. Und zack, schon schreibt unser Gehirn die Szene um und der Bäcker wird zum Grummelpeter. Erwartungen können also Druck erzeugen, bei uns selbst und bei anderen. Und sogar, ohne dass wir oder unser Gegenüber etwas davon wissen. Vor allem dann, wenn wir ungeprüft voraussetzen, dass wir alle das gleiche Drehbuch kennen. Und zwar das eine, was wir in unserem hübschen Köpfchen haben. Erwartungen sind also nicht nur Gedanken. Sie bestimmen auch, wie wir unsere Umwelt wahrnehmen und uns in ihr verhalten. Damit sind sie auch ein maßgeblicher Beziehungsgestalter. Sie entscheiden mit, wie wir miteinander umgehen, wie wir reagieren und wie sicher wir uns fühlen. Folglich auch mit wem und in welchen Situationen. Und wenn wir also verstehen, wie viel Einfluss Erwartungen haben, dann wundert es nicht, dass dazu tatsächlich ganz schön viel geforscht wird und es auch einige Studien gibt. Und diese zeigen zum Beispiel, dass Eltern vor allem zwei Dinge von einer Kita erwarten: Sicherheit und Transparenz. Das hat die Bertelsmann-Stiftung untersucht und es wird sehr deutlich, wie klar Eltern in ihren Vorstellungen sind und wie schnell irritiert, wenn diese Vorstellungen nicht so erfüllt werden. Auf der anderen Seite beschreiben Fachkräfte pädagogische Qualität oft ganz anders als Eltern. Das wiederum hat eine Studie von Springer Nature gezeigt. Je nach Rolle, Erfahrung und Alltagssituation entstehen also völlig unterschiedliche Bilder davon, was gute Arbeit eigentlich bedeutet. Und das führt zu einem Punkt, der in vielen Untersuchungen auch auftaucht. Ein großer Teil der Konflikte, die wir im pädagogischen Alltag erleben, entstehen durch unausgesprochene Erwartungen, beziehungsweise auch nicht abgeglichene Vorstellungen. Es sind meistens nicht die großen Themen, die für einen Vertrauensverlust verantwortlich sind, sondern kleine Missverständnisse, die sich aber summieren. Und wisst ihr, was dahingehend auch spannend ist? Eltern und Fachkräfte überschätzen häufig, was die jeweils andere Seite überhaupt leisten kann. Also beide Seiten haben höhere Erwartungen an den anderen, die überhaupt nicht erfüllt werden können. Das zeigt der Kinderbetreuungsreport des DJI ganz deutlich. Beide Seiten gehen oft davon aus, dass der andere mehr weiß, mehr kann oder auch mehr übernehmen müsste. Und ein letzter Punkt, der in der Forschung immer wieder auftaucht und den ich als sehr relevant für uns finde: Je unsicherer Erwachsene sind, desto höher werden die Erwartungen an die Kinder. Und zwar aus demselben Grund, warum Kinder manchmal so ausscheren: dem Wunsch nach Orientierung. Wenn wir selbst gerade keinen Halt haben, wünschen wir uns, dass die Kinder funktionieren. Was fatal und natürlich absolut fehl am Platz ist. Trotzdem, in dem Gedanken dieses Schematas macht es Sinn. Deswegen können Kinder in bestimmten Situationen besonders anstrengend oder auch herausfordernd für uns wirken, obwohl wir später dann zugeben müssen, dass der Tag eigentlich ganz gut war. Unsere Parameter haben sich verschoben, weil wir unsicher waren, wie der Tag überhaupt werden würde. Zum Beispiel, weil gerade schon wieder viele Menschen fehlen. Wir wollen jetzt mal eine kleine Szene aufmachen, um zu verstehen, wie das eigentlich passiert und welche Missverständnisse schon in den kleinsten Momenten lauern können. Stellt euch vor, es ist Elternabend. Die Stühle stehen bereit, Tee und Wasser sind hingestellt, ihr habt bereits begonnen. Die Tür geht auf und dann kommt eine Mutter zur Tür herein mit ihrem Kind an der Hand. Ihr seht sie fragend an. Unsicher lächelt sie und entschuldigend sagt sie, ich hoffe, das ist okay. Ich dachte, das geht schon. Euch war eigentlich klar, Kinder kommen heute nicht mit. Es gibt sogar eine Betreuung dafür. Gesagt wurde es so nie. Es gab nur eine Einladung für die Eltern. Und jetzt wird's schwer. Denn ihr seid ja gar nicht alleine mit ihr und ihr habt doch keinen ruhigen Moment hier zum Klären. Sicherlich gibt es die Möglichkeit, es trotzdem gut zu adressieren. Aber dieser unangenehme Moment, der wird bleiben. Egal, ob die Mutter in dem Moment Verständnis zeigt oder die Situation plötzlich noch unangenehmer wird. Was ist hier passiert? Simpel. Zwei unausgesprochene Vorstellungen treffen sich. Für euch und auch die meisten Eltern war ganz klar, keine Kinder. Es ist eine stille Regel gewesen, weil es immer schon so war und weil ihr wisst, dass ihr auch sensible Themen auf diesen Abenden besprechen möchtet, die für Kinderohren nicht so taugen. Für diese Mutter war es der erste Elternabend. Sie weiß davon noch nichts. Und man könnte jetzt das Spiel spielen und sagen, hätte die Einrichtung doch oder hätte die Mutter doch nachgefragt, wenn es ihr erster war. Tja, hätte Tonis Limette. Wir wissen, in pädagogischen Situationen gewinnt selten der, der Recht hat, sondern der, der zuerst Klarheit schafft. Und das war hier einfach mal niemand. Und so entsteht einfach Unsicherheit. Im schlimmsten Fall fühlen sich hier auch beide Seiten bewertet. Und das Vertrauensverhältnis nimmt einen kleinen Schaden. Bestimmt nur einen kleinen. Doch wenn dann auch noch das Shirt verschwindet, was die Mutter erst Tage später erzählt, und es ist dann plötzlich schwer nachzuvollziehen, wo es sein könnte, oder das Kind kommt zu spät und es wird nicht Bescheid gesagt, obwohl es eigentlich einen wichtigen Termin gab und es natürlich nur unerwartet, aber nicht unerwünscht ist. Oder es verpasst eine Nachricht an die Mutter weiterzuleiten, die jetzt glaubt, niemand möchte mehr auf ihre Fragen antworten. Plötzlich entsteht ein Bild. Und zwar eins, was es so gar nicht gab. Die Hintergrundinfos, die ich euch gerade gegeben habe, haben die beiden anderen ja nicht. Also bleibt übrig, die Mutter hält sich nicht an Regeln und die Kita kümmert sich nicht richtig. Beides stimmt so nicht. Aber jede weitere Handlung ohne Austausch wird diese vorgefertigte Idee im Kopf jeweils nur stärken. Übrigens, bei Erwachsenen gegenüber Kindern gibt es solche Momente auch. Das kann im Alltag so klingen. Eine Kollegin begleitet eine Situation in der Garderobe. Ein Kind zieht die Schuhe nicht an, obwohl es das eigentlich schon kann und gestern sogar ganz stolz gemacht hat. Nur ist heute eben nicht gestern. Die Kollegin sagt, du weißt doch, wie das geht. Wir machen das jeden Tag und ich habe gestern auch gesehen, dass du das schon kannst. Und hier verwechselt die Fachkraft etwas. Das reine technische Können einer Aufgabe und die Fähigkeit, diese bereits permanent verlässlich abrufen zu können. Aber Kinder funktionieren eben nicht so. Die funktionieren nach Tagesform, Energie und auch wieder nach Sicherheit. Und wenn wir jetzt sagen, du weißt doch oder du kannst das doch, dann meinen wir eigentlich, ich brauche jetzt, dass es schnell geht oder ich brauche jetzt, dass du das ohne mich machst. Für das Kind hingegen klingt es wie, ich enttäusche hier gerade jemanden. Und das verändert die Beziehung der beiden. Und zwar von unserer Seite, weil wir die Sicherheitsschnur wegziehen und praktisch sagen, so, bist groß, mach mal, leb dein Leben. Aber es verändert auch was im Kind und das ist fast noch dramatischer, denn das erfährt gerade, ich bin nicht gut genug. Und besonders Kinder, die schon ohnehin zweifeln, hören in solchen Momenten nicht nur diesen Satz, sondern sie bekommen ihre Sorge und ihren eigenen Glaubenssatz bereits bestätigt. Und da müssen wir, glaube ich, nicht weiter drüber eingehen, wie dramatisch das für Kinder ist. Wenn wir uns nun fragen, warum Erwartungen so oft auseinandergehen, dann hat das selten mit Unwillen zu tun. Viel häufiger liegt es daran, dass Menschen aus völlig unterschiedlichen Positionen heraus handeln. Eltern, Fachkräfte, Leitung und auch Kinder. Wir alle bewegen uns in unserem eigenen Verantwortungsbereich. Wir haben eigene Aufgaben, Rituale, Regeln und auch eigene Sorgen. Und damit bringt jeder von uns eine eigene, ganz bestimmte Sichtweise mit, die für diese Person absolut logisch und klar ist. Und dazu kommen jetzt auch noch unsere Biografien. Wir bringen alle auch noch Erfahrungen mit, die uns geprägt haben, wie wir begleitet wurden, wie in unserer Familie Konflikte gelöst werden oder wurden, wie wir gelernt haben, Verantwortung zu übernehmen oder auch Hilfe anzunehmen. Diese Erfahrungen wirken tief in uns und geben uns Glaubenssätze, nach denen wir, meist auch unbewusst, handeln. Und so kommt es, dass es Eltern gibt, denen es in der Eingewöhnung schwerfällt, ihr Kind loszulassen. Und natürlich können wir jetzt an unserem strikten Eingewöhnungsmodell festhalten und hoffen, dass schon alles gut wird. Die Frage ist nur, sollten wir das tun? Der Plan auf dem Papier, der kennt ja weder die Mutter noch das Kind und auch nicht uns. Wir könnten auch versuchen, mit der Mutter ins Gespräch zu gehen. Und dann erfahren wir, dass sie als Kind ganz furchtbare Erinnerungen an die Kita-Zeit hat, weil sie immer aufessen musste und vor die Tür geschickt wurde. Wie erleichternd kann es dann sein, wenn wir sagen, so arbeiten wir heute nicht mehr? Und für diejenigen, die jetzt wieder sagen, warum hat die Mutter nicht gleich im ersten Gespräch das alles erzählt? Vermutlich, weil sie das selbst so noch gar nicht wusste. Also den Zusammenhang zwischen dem mulmigen Gefühl und ihren Erinnerungen. Das ist eben diese Macht der Erwartung, dass sie aus alten Erinnerungen kommen. Sie sind unbewusst und können sich tarnen. Vielleicht dachte die Mutter ja, es ist ganz normal, sich schlecht zu fühlen, wenn man sein Kind in die Fremdbetreuung gibt. Im Übrigen gibt es diese Diskrepanzen über Vorstellungen, was gute Pädagogik ist, auch im Team, und zwar ziemlich häufig. Was für die eine Person völlig selbstverständlich ist, fühlt sich für die andere völlig fremd an. Manche orientieren sich stark an Struktur, andere viel mehr an Beziehungen und wieder andere stellen Selbstständigkeit und Selbstwirksamkeit in den Mittelpunkt. Und wenn diese Bilder nicht miteinander besprochen und abgeglichen werden, entstehen schnell Missverständnisse, Frust und manchmal auch stille Vorwürfe. Und darüber würde ich total gerne auch in der Folge mal komplett sprechen. Wenn ihr Erfahrungen dazu habt, schreibt mir gern wieder via Instagram. Ich würde mich sehr freuen, weil das wohl ein sehr großes und schwieriges Thema in vielen Einrichtungen ist. Um zurückzukommen. Wenn wir die Unbewusstheit als erste Säule sehen, dann ist die fehlende Kommunikation für Erwartungen an mein Gegenüber oder eine Situation auch die zweite große Säule. Vieles bleibt unausgesprochen, weil wir schlicht denken, das sei ja klar. In unserem Kopf mit unseren Vorstellungen und Erfahrungen wünschen, macht das ja nur so Sinn. Aber nicht für den anderen. Manchmal wissen wir auch gar nicht, wie wir etwas ansprechen sollen. Wir möchten ja vermeiden, jemanden zu verletzen oder auch uns selbst bloßzustellen. Und das wiederum können viele gut nachvollziehen. Aber wenn wir diesen Weg gehen, dann müssen wir in Kauf nehmen, dass die Dinge nicht so passieren oder wir nicht so verstanden werden, wie wir uns es wünschen. Und das ist jetzt kein Vorwurf, sondern ein Reminder. Wenn ich etwas nicht sage, kann der andere es nicht wissen. Punkt. Und wenn ich diesen Gedanken im Kopf behalte, dann übernehme ich wieder Verantwortung und schiebe sie nicht meinem Gegenüber zu. Dazu gibt es ein cooles Kaffeebeispiel. Und zwar, stellt euch vor, der Kollege geht Kaffee machen. Ich selbst hätte gern auch einen, aber ich habe nichts gesagt. Und nun hat er nur einen für sich gemacht. Er ist kein schlechter Mensch. Und es hat auch nichts damit zu tun, wie er mich findet. Er ist schlichtweg kein Hellseher. Neben Unbewusstheit und fehlender Kommunikation gibt es dann übrigens noch eine dritte Säule, und zwar Machtverhältnisse. In diesem Fall sind die meistens sogar verbandelt mit Unsicherheiten. Wer Verantwortung trägt, und zwar egal welche, der möchte, dass es gut läuft. Und daraus entsteht der Wunsch nach Kontrolle. Wenn wir uns unsicher fühlen, dann neigen wir dazu, Erwartungen enger zu setzen. Und wer Angst hat, Fehler zu machen, der versucht, Situationen so vorhersehbar zu halten wie möglich. Das geht manchmal auf Kosten der Flexibilität und auch der Kompromissbereitschaft. Wer von euch hat schon mal den Satz gehört, das haben wir schon immer so gemacht? Hier wird meist gar nicht die Veränderung abgelehnt, sondern aus Sorge wird sich am Gewohnten festgehalten. Und dann gibt es natürlich noch die emotionalen Themen, die wir selten laut aussprechen. Schuldgefühle, Angst, Überforderung, der Wunsch, alles richtig zu machen. Auch unser Anspruch an uns selbst. Diese Gefühle färben unsere Erwartungen. Und zwar ganz ohne, dass wir die bewusst steuern. Sie machen uns empfindlicher, wir sind schneller verletzt oder urteilen schneller. Wenn dann all diese Ebenen zusammenkommen, Rollen, Biografien, pädagogische Vorstellungen, unausgesprochene Regeln, Macht, Unsicherheit und die Emotionen, dann ist es eigentlich kein Wunder, dass Erwartungen kollidieren. Eigentlich ist es erstaunlicher, wie oft es trotzdem funktioniert. Puh, ich weiß, das war jetzt ein ganz schöner Theorieklops und ich habe viele kleine Themen mit angerissen, aber wenn ich die alle im Detail mit euch durchgehen würde, wäre diese Folge wahrscheinlich ewig lang. Wenn euch davon noch etwas tiefer interessiert, meldet euch. Wenn wir nun aber über Erwartungen sprechen, um zurückzukommen, dann geht es übrigens nicht darum, alles perfekt zu machen. Es geht viel eher darum, Stellschrauben zu finden, die es uns im Alltag leichter machen, miteinander umzugehen. Dinge, die wir sofort ausprobieren können. Und zwar ohne großes Konzept.
Butter bei die Fische.
Damit sind wir bei unseren Impulsen. Und der erste Schritt ist, Erwartungen sichtbarer machen. Zum einen für uns. Und wenn wir uns unseren Erwartungen bewusst sind, dann auch für andere. Viele Missverständnisse entstehen nämlich nur deshalb, weil niemand weiß, was die andere Person überhaupt meint. Und manchmal hilft auch schon ein Satz wie, du, ich merke, ich habe hier eine Vorstellung, darf ich die einmal kurz teilen? Oder die Frage, wie stellst du dir das vor? Das klingt simpel, aber es öffnet einen Raum, in dem beide Seiten sagen dürfen, was sie gerade im Kopf haben. Und es gibt eine Grundlage zum Austausch. Und zwar lieber reden statt still annehmen. Übrigens auch die Art, wie wir das bringen, kann viel verändern. Denn es macht einen großen Unterschied, ob wir sagen, ich erwarte das oder, hey, das würde mir Sicherheit geben. Das eine setzt klar unter Druck und das andere erklärt uns. Und manchmal merken wir beim Aussprechen selbst, dass es eigentlich ein Wunsch war und gar kein Anspruch an unseren Gegenüber. Der nächste Punkt oder ein weiterer Punkt ist Grenzen klar kommunizieren. Darüber haben wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen, auch wieder in der letzten Folge. Es geht nicht darum, unseren Gegenüber vor den Kopf zu stoßen, sondern um klarzustellen, was gerade machbar ist und was nicht. Ich kann das heute nicht leisten oder dafür brauche ich mehr Zeit. Beides bedeutet nämlich nicht, dass ihr zu wenig macht oder nicht wollt, sondern es gibt dem anderen eine klare Richtlinie dafür, was heute passiert oder eben nicht passiert. Der andere muss nicht darauf warten oder geht davon aus. Für Teams kann es auch hilfreich sein, eine Kultur zu entwickeln, in der Erwartungen ausgesprochen werden dürfen. Nicht als Kritik, sondern immer im Austausch. Ich sehe das so, wie seht ihr das? Ich bin unsicher, können wir das einmal kurz sortieren? Wenn unterschiedliche Meinungen nämlich nicht als Angriff verstanden werden, sondern als Ressource, dann landen wir irgendwann bei echter Zusammenarbeit. Und die hat dann auch einen echten Mehrwert. Und der nächste Impuls. In der Elternarbeit sollten wir mit Erwartungen transparent umgehen. Was erwarten Sie von der Eingewöhnung? Welche Erfahrungen haben Sie schon damit gemacht? Wie war Ihre Kita-Zeit? Das gibt alles eine gute Gesprächsgrundlage. Ein Elternteil, das eine furchtbare Eingewöhnung mit dem ersten Kind erlebt hat, reagiert ganz anders als der Vater, der das Konzept überhaupt nicht kennt, oder die Mutter, die ohnehin schon begeistert ist, weil ihre Freundin so viel Tolles erzählt hat. Jeder hat eine andere Vorstellung über die Eingewöhnung. Und ihr müsst helfen, diese mit eurer gelebten Arbeit abzugleichen, damit die Eltern verstehen können, was geht und was nicht geht. Und zu guter Letzt ein Impuls wieder für uns selber. Die Erwartungen an uns selbst sind oft die härtesten. Und hier hilft es, sich immer wieder zu fragen, was ist wirklich möglich? Was ist wirklich nötig? Muss es wirklich genauso sein, wie ich es mir vorstelle? Und es lohnt sich auch, die eigene Erwartung zu hinterfragen. Ist das überhaupt realistisch? Übrigens, auch ganz wichtig, darf man nicht vergessen, die Frage, kommt das wirklich gerade von mir oder wiederhole ich hier eigentlich gerade Muster? Diese Fragen sind nicht wertend, aber sie schaffen ein Bewusstsein dafür, was hinter unserem Impuls zu der jeweiligen Handlung steht. Warum wir wollen, dass etwas genau so ist. Warum wir ablehnen, dass da gerade was Neues kommen soll. Warum wir enttäuscht sind, dass es nicht so ist, wie wir das uns wünschen. Damit kann man dann arbeiten und herausfinden, was man wirklich gebraucht hätte. Und meistens ist es nicht das, was man gedacht hat. Und manchmal reicht es übrigens auch aus, das Idealbild ein Stück loszulassen. Das hilft beim Durchatmen. Es muss nicht alles perfekt sein. Es sollte sich gut anfühlen. Und damit kommen wir jetzt auch langsam zum Ende. Die Folgen werden wieder länger, fällt mir auf. Wenn wir also das Thema Erwartungen uns anschauen, dann wird deutlich, wie viel davon eigentlich im Unsichtbaren bleibt. Dabei bringen wir alle Rollen, Erfahrungen und Vorstellungen mit. Und die prallen dann manchmal aufeinander, ganz unabhängig vom Charakter der Person. Ein wichtiger Gedanke zum Schluss. Wir dürfen nicht nur unsere Erwartungen an uns selbst überprüfen, sondern auch unsere Erwartungen, die wir an andere richten. Denn manchmal passiert etwas Spannendes. Wenn wir fest davon ausgehen, dass jemand, der immer schwierig ist oder sowieso nicht zuhört, dann nehmen wir alles, was diese Person tut, genau durch diesen Filter wahr. Und plötzlich bestätigt sich dieses Bild immer wieder. Und zwar nicht, weil es stimmt, sondern weil wir es so erwarten und folglich auch so werten. Das ist der Moment, in dem Erwartungen zu selbsterfüllenden Prophezeiungen werden. Und deswegen lohnt es sich, auch ab und zu mal innezuhalten und zu fragen, okay, die Person nervt mich. Sehe ich gerade wirklich diese Person und ihre wirkliche Handlung oder färbe ich was ein, interpretiere ich? Manche Menschen brauchen sicherlich einfach auch einen Buhmann. Das ist nicht fair und die werden nie ihre Erwartungen überprüfen. Aber das wäre ein eigenes Thema für eine andere Folge. Wenn wir diese Folge jetzt aber mal zusammenfassen, dann bleiben Kernideen. Erwartungen sind normal, sie entstehen automatisch. Sie schützen uns, geben uns Orientierung und helfen uns, Situationen einzuschätzen. Aber sie müssen und sollten nicht unsichtbar bleiben. Weder vor uns noch vor anderen. Wir können sie aussprechen. Sie sortieren, sie hinterfragen und neu verhandeln. Wir müssen es sogar. Wir müssen neu sprechen, neu denken und neu zuhören. Denn wir müssen unsere Erwartungen anpassen, wenn sie uns oder anderen nicht gut tun. Und wir dürfen uns erlauben, nicht alles perfekt machen zu wollen. Erwartungen gehören zum Menschsein. Wir können sie nicht vermeiden, aber wir können entscheiden, wie wir damit umgehen. Wir können Verantwortung übernehmen, nachfragen und Raum für ein Gespräch, für Sorgen und für Wünsche öffnen. Damit helfen wir auch anderen, mit ihren Erwartungen in Kontakt zu kommen. Und dazu noch ein Gedanke. Manchmal halten wir so sehr fest an unseren Erwartungen, dass wir gar nicht mehr merken, wie sie unsere Wahrnehmung einfährt. Wir sehen gar nicht mehr, was wirklich passiert, sondern nur noch das, was wir erwarten. Und dann sind wir enttäuscht, ohne uns auf das einzulassen, was wir eigentlich gerade Schönes haben. Wenn ihr Lust habt, weiterzudenken oder eure eigenen Erfahrungen zu teilen, ihr wisst, kommt auf Instagram vorbei. Dort findet ihr diese Woche dann Beiträge zu dem Thema Erwartungen. Und ich freue mich, wenn ihr eure Gedanken dazu mit mir teilt. Danke, dass ihr zugehört habt, fürs Mitdenken, Mitfühlen und auch fürs Mitreflektieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Kakao.
Mann, Mann, Mann.
Mann, Mann.
Free Audio Post-Production bei Auphonic.com.